Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Nähkästchen qualitativer Forschung. Mein Name ist Maja Urbanczyk, ich bin Soziologin, arbeite am Methodenzentrum der Uni Tübingen und spreche in dieser Reihe mit Tübinger Qualitativforschenden über ihre Forschung. Dabei stehen allerdings nicht unbedingt die Ergebnisse der Forschungsprojekte im Fokus, sondern vielmehr der Forschungsprozess, also das, was im Laufe einer Forschung passiert und manchmal auch ganz unverhofft passieren kann. Heute spreche ich mit Svenja Wachsmuth. Hallo Svenja.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du gekommen bist. Dr. Svenja Wachsmuth ist seit 2018 Habilitandin am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen bei zwischenmenschlichen Prozessen im Coaching, also zum Beispiel Trainer-Athlet-Beziehungen, Kommunikation, Konflikterleben, dazu auch Trainerentwicklung und Fortbildung. Hier beispielsweise bei motivationalen und zwischenmenschlichen Kompetenzen sowie bei psychosozialen Faktoren der Talententwicklung im Sport, also zum Beispiel psychologische Diagnostik. Außerdem lehrt sie am Sportinstitut qualitative Forschungsmethoden. Momentan erarbeitet sie gerade ein ganz neues Projekt und vielleicht fangen wir doch einfach damit mal an. Svenja, erzähl uns doch ein bisschen von dem Upcoming-Forschungsprojekt. Worum wird es gehen und wie werdet ihr dabei vorgehen?
Also erstmal sind das eigentlich zwei getrennte Projekte, die ich aber gerne in einen Topf hau. Und zwar geht es dabei um psychosoziale Faktoren im Talentumfeld. Spezifisch wollen wir uns angucken, was macht ein Talentumfeld funktional gesund oder dysfunktional und weniger gesund oder weniger zuträglich für das Wohlbefinden der Athleten, die sich in diesem Umfeld befinden. Und in unserem ersten Projekt, was Mixed Methods angelehnt ist, geht es darum, sich Fußball-Leistungszentren anzuschauen und dabei spezifisch mit Spielern, Trainern und LZ-Leitern ins Gespräch zu kommen, um zu schauen, wie unterstützen diese verschiedenen Akteure in dem Umfeld sich gegenseitig, wie erleben sie soziale Konflikte oder auch aufgabenbezogene Konflikte, wie sind sie vielleicht auch emotional miteinander verbunden und wie spielen diese Faktoren eben, oder wie tragen diese Faktoren dazu bei, ein funktionales, leistungsorientiertes, aber trotzdem dem Wohlbefinden zuträgliches Umfeld zu kreieren, in dem eben junge Talente sich optimal entwickeln können. Genau.
Das klingt richtig spannend. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen und das auch eher auf die dysfunktionalen Aspekte beziehen. Ich habe in meiner Promotion, also ich habe ursprünglich mal irgendwann Psychologie studiert, mit der Idee schon in die Sportpsychologie reinzugehen, habe da aber immer wieder sozialpsychologische Aspekte mit reingenommen und habe dann in meiner Promotion mich mit Konflikterleben zwischen Trainern und Athleten auseinandergesetzt. Und das in einer Zeit, wo ich habe in England promoviert, wo in England sehr viel Unruhe im Sport drin war. Gerade in Talentumfeldern, da ging es um Diskriminierungsgeschichten, um Missbrauchsgeschichten und habe das sozusagen mit hierher gebracht, wo der Fokus sowieso auf Talentforschung schon war und habe genau jetzt die zwei Fokusse, also sprich einmal das Konflikterleben, kompliziert in Anführungsstrichen Beziehungen und Talent kombiniert und bin so in das Projekt noch mit einer Kollegin reingerutscht. Die Kollegin, die jetzt in München ist, beziehungsweise dann in Florida, hat sich vorher schon mit emotionalen Prozessen auseinandergesetzt. Ist eher eine Quanti. Genau, und dann haben wir zwei uns sozusagen gefunden und zusammengetan.
Schön.
Lustigerweise heißt sie auch Svenja.
Das war also quasi vorprogrammiert.
Genau.
Wisst ihr denn schon, wie ihr forschungstechnisch vorgehen wollt? Also mit welchem Forschungsstil? Oder seid ihr da noch in der Findungsphase?
Der erste Teil wird tatsächlich sehr quantitativ getrieben werden durch Svenja, da bin ich gar nicht so sehr mit dabei. Und bei dem zweiten geht es dann unter den Spielern in Fokusgruppen rein und wir werden wahrscheinlich eine thematische Analyse basierend auf diesen Daten dann durchführen. Das steht aber alles noch nicht so ganz fest, weil wir den qualitativen Teil tatsächlich auf dem quantitativen aufbauen werden im Sinne von einem Mixed Methods Design. So, das ist wirklich Mixed Methods, nicht unbedingt so typisch für das, was ich sonst mache.
Okay.
Genau.
Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, also was zeichnet denn die thematische Analyse aus? Also was kriegt man damit gut in den Blick?
Also letztendlich geht es bei einer thematischen Analyse darum, Bedeutungsmuster in Daten zu finden, dass man so als ganz grober, und das haben sie halt die thematische sicherlich mit anderen Ansätzen gemein. Die thematische Analyse an sich, und ich beziehe mich hier immer wieder auf Brown und Clark als so die Ausgangsautoren, die haben halt 2006 ein Paper veröffentlicht, wo der wo diese Analyse vorgestellt wurde, die, wie sie sich weiterentwickelt hat. Ich beziehe mich meistens auf ein Buchkapitel von 2016, was in der Sportwissenschaft publiziert wurde. Die thematische ist an sich sehr flexibel einsetzbar. Sprich, sie ist nicht unbedingt epistemologisch oder ontologisch an Grundgedanken geknüpft. Sie ist relativ flexibel, was auch die Forschungsfragen zum Beispiel angeht. Und da bin ich dadurch, also genau durch diese Flexibilität bin ich eigentlich auf diese Analysemethode gekommen, beziehungsweise habe ich mich mit der beschäftigt, weil ich die eben auch ganz gern in der Zusammenarbeit mit Studenten einsetze, weil die sehr griffig, sehr intuitiv geläufig ist. Aber man durchaus eben von so einem Eingangsprozess ins qualitative Forschen auch in die Tiefe arbeiten kann und die weiterentwickeln kann. Gerade im letzten Jahr hatten die zwei Autoren, eben Brown und Clark, nochmal ein Paper rausgebracht, wo es um eine reflexive thematische Analyse geht, die sehr konstruktivistisch geprägt ist, wo nochmal herausgestellt wurde, was so deren Ansatz ist. Und in die Richtung würde ich mich in meiner eigenen Forschung dann auch bewegen. Hat das die Frage beantwortet? Ich bin mir nicht sicher.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du vielleicht aus deiner vergangenen Forschungserfahrung ein handfesteres Beispiel, mit dem du das nochmal ein bisschen spezifizieren könntest oder halt anschaulicher machen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar würde ich eine Studie aus meiner Promotion da vielleicht ranziehen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, welche Rollen den Sportpsychologen spielen in der Vermittlung oder Prävention von Konflikten zwischen Trainern und Athleten. Und dazu gesagt, im Sport gibt es zur Konfliktforschung so gut wie nichts, erstaunlicherweise. Genau, es war eine sehr offene Fragestellung, mit der ich da reingegangen bin. Und letztendlich haben sich dann in dem Prozess dieses Forschungsprojektes 5 distinkte Rollen für Sportpsychologen wirklich induktiv aus den Daten ergeben. Also ich bin da mit einem sehr offenen Mindset reingegangen, weil ich eben auch nirgends irgendwie eine Orientierung hatte. Und da hat sich die thematische Analyse sehr gut angeboten, weil man da eben mit sehr nah an den Daten, an dem Erleben von den Individuen arbeiten kann und induktiv Themen herausarbeiten kann. Und ich sage auch immer herausarbeiten, weil das ist so ein Kritikpunkt an der thematischen Analyse, dass die Themen sich nicht einfach ergeben oder man die nicht einfach findet, sondern wirklich als Forscher in dem Prozess aktiv mit eingebunden ist, der sehr reflexiv letztendlich angelegt ist. Genau.
Also auch eine sehr, sehr starke interpretative Komponente.
Durchaus. Aber auch da wieder zurück zu dem Punkt, flexibel einsetzbar. Das hängt auch vom Forscher ab und von den eigenen Erfahrungen ab. Also wenn ich mit meinen Studenten zum Beispiel in einer Bachelorarbeit arbeite, würde ich von denen jetzt nicht erwarten, dass sie da hochinterpretativ schon vorgehen, sondern vielleicht wahrscheinlich doch eher noch sehr deskriptiv arbeiten und leichte Ansätze dann ins Interpretative haben. Mhm. Genau.
Und die Masterstudierenden müssten dann schon ein bisschen tiefer gehen?
Ja, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Allerdings hatte ich noch nicht einen Masterstudenten oder eine Masterstudentin, die qualitativ bei mir gearbeitet hat. Aber prinzipiell würde ich mal jetzt das so festlegen, dass meine Erwartungen dadurch auch ein bisschen höher wären.
Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du auf jeden Fall da auch noch Masterstudierende findest, die das auch spannend finden und das auch machen wollen, weil...
Ist im Sport tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil, also gerade wenn ich bei uns ans Institut gucke, da gibt es zwar qualitativ Forschende, aber ich würde sagen, dass besonders die Studenten noch sehr quantitativ orientiert sind, was auch in der Methodenausbildung bei uns am Institut sicherlich mitbestimmt wird.
Das heißt, der Praxisbezug, was qualitative Forschung angeht, ist so ein bisschen schwieriger im Sport oder fehlt da sozusagen einfach die Perspektive, dass man auch interpretativ oder qualitativ forschen kann?
Ist für mich gerade ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, da, wo ich in England promoviert habe, war qualitativ durchaus etabliert. Mhm. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ein paar große Namen der qualitativen Forschung im Sport dort an der Uni halt tätig waren. Okay. Genau. Hier würde ich eher sagen, ist die Sportwissenschaft schon sehr quantitativ getrieben, gesteuert. Und da hat man als Quali dann doch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, sich zu finden und auch sich irgendwo eine Position zu erarbeiten.
Aber es scheint ja zu funktionieren.
Definitiv, dank auch durch die Offenheit meiner Kollegen jetzt in dem Arbeitsbereich, wo ich arbeite, aber eben auch, weil vorher qualitative Forschung dort schon vorhanden war, letztendlich durch Ansgar Thiel zum Beispiel und diesen Arbeitsbereich, mit dem wir jetzt nicht zu stark kooperieren, aber zumindest gab es da mal was.
Vor allem aus deiner Erfahrung mit der thematischen Analyse, wie geht man denn da vor? Also ich weiß nicht, kann man da von Schritten sprechen oder ist das so ein bisschen iterativ-zyklisch angelegt? Oder wie läuft das denn eigentlich?
Man kann von Schritten sprechen. Es wird auch so tatsächlich in diesem Buchkapitel, was ich vorhin schon erwähnt habe, so dargestellt. Allerdings beziehen sich die Autoren auch immer wieder darauf, dass es nicht so gedacht ist, dass man wirklich in Schritten vorgeht. Mhm. Und halt die Darstellungsweise so erstmal relativ einfach verständlich gemacht werden sollte. Und dann ist schon gedacht, dass man dann iterativ immer wieder in die Daten reingeht. Und ohne dem geht es letztendlich auch gar nicht wirklich, weil man halt den Kontext schon braucht, in dem Aussagen getätigt wurden. Ich kann vielleicht mal ganz kurz die Schritte darlegen.
Sehr gerne.
Und dann aber auch nochmal darauf verweisen, wo es so typische Stellen sind, wo man wieder zurückgeht.
Ja, total gerne. Magst du das vielleicht an deiner vergangenen Forschung machen, dass wir direkt das ganze Beispiel, also an einem Beispiel auch haben? Oder ist das schon...
Ich versuche mich bestmöglich dran zu erinnern. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, die Fragestellung war letztendlich, welche Rolle, welche Funktion nehmen Sportpsychologen in der Prävention und Vermittlung von Konflikten zwischen Trainern und Athleten ein? Mhm. Hier hatte ich mir gezielt Sportpsychologen aus England, aber auch aus Deutschland rausgesucht, von denen ich wusste, die haben in solchen Situationen schon gearbeitet. Also das war erstmal eine sehr zweckgebundene Stichprobe. Auch Leute, von denen ich wusste, die hatten Erfahrungen über mehrere Jahre im Leistungssport. Das waren so ein bisschen die Eingrenzung der Probanden, einfach weil wir basierend auf unserer Forschung vorher schon festgestellt hatten, okay, irgendwo ist im Leistungssport das Konfliktpotenzial nochmal höher, als wenn wir in den Freizeitbereich Breitensport reingehen. Ich hatte dann mit denen, ich glaube, es waren 15 Interviews, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, durchgeführt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 4 oder 5. Genau, mit den Interviews durchgeführt, die sehr narrativ am Anfang waren, also wo wirklich der Ausgangsfrage war, wie arbeitet ihr denn als Sportpsychologen mit Trainern und Athleten, besonders an deren Beziehungen, was versteht ihr unter Konflikten, wo ich sie dann wirklich einfach mal gefragt habe, erzählt doch mal, wie das so ist, was sind so eure Erfahrungen, erzählt vielleicht auch mal von einem ganz konkreten Beispiel, wie ihr in einer Konfliktsituation gearbeitet habt und bin dann vertiefend auf die Informationen im Nachhinein eingegangen. Also habe da fleißig Notizen gemacht. Tendenziell ist es tatsächlich die Art und Weise, wie ich Interviews führe. Ich glaube, da gibt es verschiedene Stile, auch angepasst natürlich an die Fragestellung, aber auch angepasst an die persönlichen Präferenzen irgendwo des Interviewführenden, weil man will ja irgendwie ein nettes Gespräch erzeugen und nicht so eine Fragestunde. Mhm. Genau, und hatte dann relativ viele Daten von deutschen und englischen Sportpsychologen eben zusammen. Und habe mir dann erstmal Gedanken gemacht, und es war auch tatsächlich eine Frage, die ich mit drin hatte, was für einen Standpunkt haben die eigentlich als Sportpsychologe gehabt, welche Arbeitsphilosophie, welche Ausrichtung hatten die? Und hat mir dann schon so ein paar Fragen vorher, und das ist so der der Prozess, in dem man sich in die Daten einarbeitet, was auch als erster Schritt eben der thematischen Analyse und wahrscheinlich jeder anderen auch reinsteht. Genau. Welche Perspektive hatten Sie? Wie hätten die Antworten anders ausfallen können? Wie hätte ich vielleicht auch selber, weil ich auch als angewandte Sportpsychologin arbeite, reagiert, um da so ein bisschen auch zu reflektieren, was ist mein Standpunkt eigentlich zu dem Thema nochmal? Der nächste Schritt wäre dann ein Codierungsprozess, bei dem man durch die Interviews einzeln durchgeht und das auch mehrmals und dann versucht, sehr nah am Text und nah an der Forschungsfrage Codes zu definieren, die eben die Frage versuchen, auf einer gewissen Ebene zu beantworten. Das können semantische Codes sein, das können auch latente Codes sein. Da mehrmals durchzugehen, die sollen, wie gesagt, nah am Text und nah am Inhalt sein, sodass man, wenn man sie wegnimmt, man auch noch weiß, was war denn eigentlich die Aussage dahinter. Also das können teilweise Textstellen sein. Genau. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und dann manchmal schon denke, das könnte ein Thema sein, da muss ich mich immer wieder ermahnen, nein, wir sind noch in diesem zweiten Schritt, wir sind noch beim Codieren, wir sind da am Text und habe dann immer noch so ein Notizbuch neben mir, wie wir Qualitativen das wahrscheinlich immer so haben und mache mir dann so meine eigenen Gedanken und schreibe die nochmal mit dazu. Genau, dann sammle ich in der Regel die Codes von einem Interview alle zusammen und versuche mir dort eine Struktur zu erarbeiten, im Sinne schon von einer Themenbildung macht das. In der Studie habe ich es für jedes Interview tatsächlich einzeln gemacht. Ist nicht immer der Fall, je nachdem auch ein bisschen, was die Forschungsfrage ist. Und versucht dann Themen zu finden. Themen sind aber nicht nur Sammlungen von Codes, die irgendwie sich um ein bestimmtes, um einen bestimmten Inhalt kümmern, sondern die haben so eine gemeinsame Bedeutung. Ich nehme hier, das Beispiel nehme ich auch immer tatsächlich in meiner Lehre, immer so eine Beschützerfunktion des Sportpsychologen ran.
Okay.
Und da Beschütze für den Athleten, Beschütze für den Trainer, aber auch für das Umfeld. Also die Bedeutung ist dann, okay, wir sind nicht nur da und helfen denen, sondern wir sind tatsächlich, haben eine Aufgabe, unser Umfeld und die Person da drin zu schützen, deren Wohlbefinden, aber auch deren Werte zu vertreten. Und das war eben so zum Beispiel ein Thema, was aus dieser Analyse rauskam. Mhm. Bevor ich da hingekommen bin, allerdings, und da sind wir bei diesem iterativen Prozess, gab es noch bestimmt 3 Schleifen, wo ich wieder in die Codes reingegangen bin, wo ich nochmal neu sie zusammengebastelt habe, weil irgendwo, und ich sage mit Absicht zusammengebastelt, weil oftmals sieht es bei mir so aus, dass ich irgendwie Mindmaps kreiere oder mit Post-it-Notes arbeite. Doch noch recht altmodisch, glaube ich, am Papier. Ich bin noch nicht in NVivo und Co. wirklich eingestiegen. Ich weiß, dass die existieren. Ich habe auch schon mit den Programmen gearbeitet, aber mir ist es tatsächlich am liebsten, das auf dem Papier zu haben und mit dem Papier und bunten Stiften und Post-its zu arbeiten.
Aber ich meine, diese QDR-Software sind ja auch im Prinzip einfach nur ein Werkzeug. Insofern, welches Werkzeug man benutzt, während man trotzdem forscht und reflektiert, ist ja, glaube ich, eigentlich echt egal, oder?
Denke ich auch. Meine Studis tatsächlich, die vielleicht schon mal im Bachelor was Qualitatives gemacht haben, tendieren tatsächlich manchmal dazu, mich dafür auszulachen. Oh. Aber das nehme ich denen auch überhaupt nicht krumm. Also da jeder so, wie es ihm oder ihr gefällt, würde ich sagen. Und vielleicht kommt ja irgendwann noch der Punkt, wo man sich an Software doch ein bisschen mehr ranwagt. Ich glaube, ja, wir sitzen wahrscheinlich so oft am Laptop, dass wir vielleicht einfach mal froh sind, da wegzukommen
von. Das glaube ich auch, ja.
Genau. Zurück vielleicht zur Analyse.
Ja.
Genau, also letztendlich sind die ersten Schritte kodieren, dann Themen zusammenbilden, eben um so ein Bedeutungs-, die Brown und Clark nennen das Common Organizational Concept, also sprich, was die Daten zusammenhält, so eine Essenz eines Themas, die dann auch durchaus nochmal definiert wird, beziehungsweise auch über den Titel von dem Thema vielleicht definiert wird und dann letztendlich der Schreibprozess dort schon stattfindet, also ich nehme jetzt mal die quantitative Analyse, das hat ja letztendlich die Analyse mit dem Schreiben nicht mehr viel zu tun. Mhm. Bei der thematischen und wahrscheinlich auch in vielen anderen qualitativen ist es so, dass wir letztendlich in dem Analyseprozess ja schon anfangen mit Schreiben und eben diese Themendefinitionen dann ausweiten, interpretieren, diskutieren schon. Genau, und deswegen der Schreibprozess auch letztendlich schon beim Codieren anfängt. Mein Methodenprof hat irgendwann mal gesagt, stellt euch vor, die Themen sind Buchkapitel und die Codes, die ihr entwickelt, sind letztendlich der Inhalt von diesem Kapitel. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Veranschaulichung, auch für Studenten, um da vielleicht noch so ein bisschen mehr Einblick in die Analyse zu kriegen, das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen.
Auf jeden Fall. Genau. Das ist ein total super Bild. Danke dir.
Würde ich noch was zu der Analyse sagen? Vielleicht nur, dass es durchaus Zeiten gab, wo ich komplett überfordert war auch damit, weil es eben so komplett induktiv war und ich wirklich relativ viele Daten hatte und es da sicherlich, und das finde ich aber auch wieder das Schöne an der thematischen, auch durchaus nochmal überlegt habe, gucke ich mir nochmal eine andere Fragestellung an. Verändere ich die vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil halt so viele interessante Informationen auch aus den Interviews rauskamen, was so ein offener Prozess einfach war. Genau.
Wie ist es denn dann in der thematischen Analyse, wenn du sagst, die Fragestellung kann durchaus auch angepasst werden? Also geht man mit einem groben Fragenthema rein oder hat man im Prinzip vorher schon eine Frage in Anführungsstrichen festgelegt, mit der man erstmal arbeitet? Oder?
Also ich würde sagen, schon dass ich schon am Anfang eine Fragestellung in der Regel habe. Aber Interviews sich natürlich auch in verschiedene Richtungen entwickeln können. Und letztendlich hat man ja so einen schönen großen Datensatz, den man nicht nur einmal analysieren kann mit der einen Fragestellung, sondern man doch nochmal vielleicht sich eine andere Fragestellung ergibt oder herausarbeitet, die man genauso nochmal betrachten kann. Habe ich jetzt tatsächlich in dem Fall dann am Ende nicht gemacht. Ich überlege, ob ich nochmal reingehe, wo es gerade so um Barrieren für sportpsychologische Arbeit ging. Das war zum Beispiel so ein was, was immer wieder rausgekommen ist, wo man dann aber vielleicht nochmal vertiefend auch mit den Probanden sprechen muss. Aber das ist ja durchaus möglich.
Abgefahren, also das ist doch dann auch einfach wirklich so es klingt so einfach, das zu machen und dann auch zu sagen, naja, okay, und dann schaue ich mir einfach das Ganze nochmal aus einer komplett anderen Perspektive an. Oder aus meinem Material ist hervorgegangen, dass eigentlich da ein ganz anderes Phänomen drinsteckt, das irgendwie doch spannender für mich zumindest jetzt ist.
Und genau ist aber auch der Punkt, den ich am qualitativen Forschen an sich wirklich wertschätze. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Quantitativen. Ich habe Psychologie irgendwann mal im Bachelor studiert. Da wurde von qualitativ einfach nicht gesprochen. Also ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal thematisiert wurde. Hatte dann im Master so ein bisschen eine Einführung. Dann, ja, ist schon ganz interessant, aber Und in der Promotion hatte ich dann irgendwie so einen Shift einfach. Wahrscheinlich, weil ich auch gute Dozenten, gute Betreuer dann hatte, die mir Qualitatives nahegebracht haben. Und am Anfang war es schon noch so, ich habe mit einer Inhaltsanalyse direkt angefangen, weil eben Struktur, ich wusste genau, was ich zu machen hatte. Und je mehr ich mich aber da reingearbeitet hatte, umso mehr habe ich einfach die Flexibilität und Offenheit von qualitativen Forschen geschätzt. Mhm. Und habe mich deswegen, glaube ich, mittlerweile in diese Richtung einfach immer weiterentwickelt und würde auch jetzt heute definitiv behaupten, ich forsche wesentlich lieber qualitativ als quantitativ, auch wenn ich es ab und zu mal noch machen muss, einfach weil es sich aus Kollaboration ergibt, aber genau.
Das wäre dann ja quasi das momentan auch wieder in aller Munde Schlagwort Mixed Methods.
Ja.
Hast du da schon mal was gemacht oder wird es mit dem neuen Forschungsprojekt jetzt eine Premiere für dich?
Ich muss mal ganz kurz überlegen, ja, also wir haben auf Interventionsbasis schon Mixed Methods gearbeitet, sprich wenn wir, war an ein paar Interventionen beteiligt, wo es darum ging, Trainer-Athlet-Beziehungen zu fördern, beziehungsweise Trainer, gerade was hinsichtlich Sozialkompetenzen auszubilden angeht, das war jetzt kein deutscher Satz, tut mir leid, also in den Interventionen war das Ziel letztendlich Sozialkompetenzen von Trainern und Athleten zu fördern, um Trainer-Athlet-Beziehungen zu stärken. Und diese Intervention haben wir sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet. Da ging es um zum Beispiel Themen wie Feasibility oder Attraktivität von so einer Intervention, aber auch persönliche Nutzen, wie sehr sie sich mit der Intervention tatsächlich auseinandergesetzt haben. Mhm. Und dann auf quantitativer Ebene zu schauen, okay, gab es denn da einen Effekt im Sinne von Pre-Post-Follow-Up-Testing? Oder auch eine Bewertung der Zufriedenheit, wo man dann ganz gut die quantitativen und die qualitativen Daten miteinander verknüpfen konnte. Und das ist ja irgendwie so immer der Punkt bei Mixed Methods. Schön, wenn man beides macht, aber letztendlich müssen ja die Ergebnisse miteinander in Beziehung gestellt werden beziehungsweise miteinander diskutiert werden. Und da habe ich doch schon so einiges gelesen, wo genau das nicht gemacht wurde. Und das finde ich dann immer unglaublich schade, weil warum macht man dann Mixed Methods? Also, genau.
Wie macht man das denn dann?
Wir schreiben jetzt gerade zum Beispiel an einem Manuskript, wo wir tatsächlich Zufriedenheit erfasst haben, so als erstes Intro sozusagen von der kompletten Kohorte, die durch eine Intervention durchgegangen ist, und haben uns dann relativ gezielt Probanden rausgesucht, die entweder nicht so zufrieden waren oder die zufrieden waren und die auch schon in der quantitativen Umfrage da war so ein Kommentarfeld, nochmal Kommentare gegeben haben, an was es so gelegen hat. Haben uns die gezielt rausgesucht und sind dann nochmal wirklich eingestiegen, zu schauen, was hat denn funktioniert, wie feasible, also wie umsetzbar war das Ganze, wo gab es Probleme. Also es war ein Multiply-Ansatz letztendlich von der Intervention, wo wir Trainerentwicklern letztendlich Tools mitgegeben haben, eine Fortbildung mitgegeben haben, die sie wiederum mit Trainern umsetzen sollten, und haben dann eben mit diesen Trainerentwicklern gesprochen. Und sind da aber auch darüber hinausgegangen zu sagen, okay, das war jetzt die eine Fortbildung, die ihr umsetzen musste. Was habt ihr davon mitgenommen? Wie könnte das in Zukunft sich auch gestalten? Also es ging dann nicht mehr nur um die Intervention. Und da ist es so, schreiben wir gerade Manuskript. Das ist tatsächlich noch in Vorbereitung, wo wir letztendlich die quantitativen Ergebnisse in die qualitativen mit einbinden. Sprich, wir haben da einen Teil, der sich mit eben der Zufriedenheit oder Umsetzung auseinandersetzt. Und da werden ganz gezielt die quantitativen Ergebnisse mit in den Text eingebunden und dann eben nochmal vertieft. Funktioniert sicherlich nicht immer so smooth, sage ich jetzt mal, wie bei dem Projekt, weil sich vielleicht die Fragestellung des quantitativen und qualitativen Teilen doch nicht ganz so gut ergänzen. Aber in dem Fall war das ganz gezielt auch genau darauf ausgerichtet, weil ich eben denke, dass es extrem wichtig ist, die Teile gut miteinander zu verknüpfen und nicht nur parallel zu berichten.
Cool. Also danke, das klingt... ich finde, das macht Mixed Methods Ansätze auf jeden Fall schon mal anschaulicher, weil ich persönlich habe damit gar keine Erfahrung und es klingt auch wirklich so, als könnte man da sinnvoll was rausziehen und nicht, man hat nicht einfach nur zwei Forschungsergebnisse, die nebeneinander sind und halt irgendwie durch ein grobes Thema zusammengehalten werden.
Genau, aber dann, also würde ich jetzt an meine Universität zurückgehen, wo ich promoviert habe, ich glaube, da würde ich auf sehr viel Widerstand stoßen mit Mixed Methods Ansätzen, weil da immer wieder das Argument ist, die passen eigentlich nicht so wirklich zusammen, die zwei Strömungen, oder sie sind eben nicht gut miteinander verknüpft oder begründet. Mhm. Wobei, ich hatte die Studie tatsächlich auf einer Konferenz vorgestellt, wo mein Methodenprof da war und er hat sich nicht beschwert, was vielleicht ein ganz gutes Zeichen ist.
auf jeden Fall. Wenn wir gerade auch schon so ein bisschen bei Schwierigkeiten sind, du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, dass Schwierigkeiten mitunter sein können, sich so ein bisschen in den Codes und in den Themen zu verlieren, eventuell vielleicht dann auch tatsächlich die endgültige, in Anführungsstrichen, Auswahl an Fragestellungen zu finden. Gibt es sonst noch so typische Schwierigkeiten, wenn man mit der thematischen Analyse arbeitet?
Also ich finde einmal das, was ich vorhin auch schon ganz kurz erwähnt hatte, dieses zu schnell zu Themen zu springen. Also man hat die ganzen Interviews geführt, man weiß ungefähr, was besprochen wurde. Man hat vielleicht auch selber schon irgendwo so einen Eindruck, entweder aus einer eigenen Erfahrung oder wenn man sich mit dem Thema andersweitig noch auseinandergesetzt hat. Um dann zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema und so ist es, ohne dann doch nochmal tiefer in die Daten reinzugehen. Und das erlebe ich gerade auch in meiner Lehre häufig, dass unsere Studis sehr oft zu den Themen springen und die Codes eigentlich überspringen. Mhm. Und das ist so ein expliziter Punkt bei der thematischen Analyse, dass genau das vermieden werden sollte. Also dass man sich tatsächlich erstmal wirklich in-depth mit dem Text auseinandersetzt, nahe am Text arbeitet und aus dem Text die Themen herausarbeitet und nicht die irgendwie schon wie bei so einer Inhaltsanalyse zum Beispiel vielleicht vorgegeben hat und einfach nur noch kategorisiert.
Mhm. Hast du da einen Trick vielleicht auch für Studierende, die thematisch mit der thematischen Analyse arbeiten wollen?
Einen Trick per se nicht. Ich sage immer, wenn ihr Themen im Kopf habt, schreibt sie auf, aber schreibt sie nicht an das Interview ran, sondern getrennt auf. Ob das wirklich hilfreich ist, müsste ich mal fragen. Und ansonsten ist es mir wichtig, dass sie tatsächlich am Interview arbeiten. Und da ist immer so die Aussage von mir, wenn ihr denkt, dass was ihr gerade hinschreiben wollt, eigentlich gar nicht genau die Textstelle beschreibt, dann schreibt es woanders hin. Mhm. Aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach ein ständiges Ermahnen und diszipliniert sein, was durchaus mir auch schwerfällt. Also genau, das ist jetzt nicht... Also so einen richtigen Tipp, glaube ich, ist es Erfahrung und Disziplin.
Jetzt mal so auf deine ganze ForscherInnen-Karriere zurückgegangen, gab es besondere Hindernisse, die du irgendwie überwinden musstest? Also so, ich sag jetzt mal ganz, ganz große Schwierigkeiten und wenn ja, wie bist du denn damit umgegangen?
Ich glaube, die erste Schwierigkeit war tatsächlich zu sagen, okay, ich arbeite jetzt qualitativ, weil ich tatsächlich reingegangen bin in die Promotion, vorher noch nie was Qualitatives tatsächlich gemacht und meine Betreuer vor mir saßen und meinten, ja, die ersten, das wird komplett offen, Interviews, weil zu dem Thema gibt es noch nichts und ich habe sie angeguckt, wie... Okay, ich weiß nicht, was ich da mache, dann müsst ihr mir definitiv helfen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich damit was anfangen kann. Das hat sich aber ganz schnell gelegt, und zwar schon bei meinem allerersten Interview, beziehungsweise es war noch ein Pilotinterview, zum Thema Konflikt erleben, was ich mit einem total netten Kollegen damals geführt habe, der mit mir die Promotion angefangen hatte. Und wir einfach 3 Stunden da gesessen haben, ein sehr emotionales Interview geführt haben, was offen war, was sehr viele neue Informationen hervorgebracht hat. Und da war irgendwo so die Hürde genommen, einmal sich zu trauen, schwierige Fragen auch zu stellen. Und das, glaube ich, ist immer noch ein Problem. aber auch erstmal zu schauen, okay, es gibt irgendwo eine Struktur im qualitativen Forschen und es gibt einfach so viel Wert und Bedeutung auch. Also ich, das mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, das fehlt mir am Quantitativen, irgendwelche Fragebogen auszufüllen, da denke ich mir immer, ja, gut, schön. Aus so einem Gespräch kommt doch so viel mehr raus. Genau, aber das war tatsächlich am Anfang eine Hürde, erstmal zu sagen, okay, ich arbeite jetzt qualitativ. Die zweite kam wahrscheinlich bei der Analyse in der gleichen Studie, wo ich einfach so viele Daten, ich hatte damals über 900 Seiten Text irgendwie.
Cool.
Ja, das war wahnsinnig viel. Ich habe dann auch, das war zum Beispiel so eine, wo ich dann zwei Manuskripte und hätte auch locker noch ein drittes draus schreiben können, weil es einfach so viele Daten waren. Aber genau, mit dem Text umzugehen, mit den Codes, die ich mir dann erarbeitet hatte, das war noch eher eine Inhaltsanalyse, aber eine Directed Content Analysis, also sprich eine, die doch ein bisschen offener noch ist, damit umzugehen und dort nicht zu sagen, okay, mir langt's. Und das waren so die zwei Herausforderungen. Und die andere ist gerade bei dem Thema, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige und auch damals schon im Konflikt, tatsächlich schwierige Fragen zu stellen und die Antworten auch auszuhalten. Einmal auf Konfliktebene, dann kamen aber auch Themen wie Missbrauch sicherlich hervor. Und dort zuzuhören und auch nochmal zu fragen und das Ganze nicht abzubrechen, weil man es nicht selber hören will, das ist schon eine Herausforderung gewesen und ist auch immer noch manchmal nicht so leicht.
Und das glaube ich sofort, weil es ist ja dann nicht nur beim Führen des Interviews, sondern man beschäftigt sich ja in der Analyse dann nochmal richtig intensiv damit.
Genau, und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, entweder gute Betreuer in der Promotion zu haben oder ein gutes Team und sich rumdrum vielleicht nochmal irgendwo eine andere Supervision, mit der man sich dann wirklich damit auseinandersetzen kann. Und auch einfach mal die eigenen Emotionen, die natürlich dann immer mit reinspielen, einmal rauszulassen, aber auch zu reflektieren, wo kommt denn die hin, um dann gut mit den Daten umgehen zu können. Mhm. Und da rede ich gar nicht davon, irgendwie einen Bias reduzieren zu wollen, sondern einfach nur zu wissen, okay, woher kommt das jetzt, das einordnen zu können. Genau.
Gab es auch schon mal den Punkt, dass du geforscht hast und abbrechen und von neu starten musstest oder irgendwie einfach irgendwas total abändern musstest, damit dieses Forschungsprojekt noch irgendwie funktioniert? Oder hattest du da Glück und es ist immer halbwegs gut gelaufen?
Ich glaube, abbrechen tatsächlich musste ich noch nicht. Abändern sicherlich. Also die Studie zum Beispiel mit den Sportpsychologen, die ich vorhin ganz am Anfang erwähnt hatte, da war es eigentlich so, dass wir ursprünglich nur Sportpsychologen in England rekrutieren wollten. Mhm. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, wie ich da an meine Grenzen kam, was die Kontakte auch anging zu Sportpsychologen, die so in dem Leistungsbereich, in dem wir uns das vorgestellt haben, gearbeitet haben und Konflikterfahrung auch freiwillig berichten wollten. Was sicherlich was mit der Kultur auch zu tun hat und auch mit der Situation, die damals in England im Sport geherrscht hat, weil eben schon Unruhe drin war, wo wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen noch Deutsche, und da hatte ich das Glück, dass ich eben von hier war, deutsche Sportpsychologen rein. Und sonst hätte das vielleicht durchaus für Schwierigkeiten sorgen können, weil wir einfach gar nicht so eine Stichprobe dann hatten, wie wir uns das vorgestellt hatten ursprünglich mal. Aber ansonsten mussten wir Gott sei Dank bisher noch nichts komplett abbrechen. Nee. Wir haben jetzt bei dem Projekt, was ansteht, im Sinne von den dysfunktionalen Talentumfeldern, bin ich mal gespannt, ob das alles so durchläuft, wie ich mir das vorstelle. Ich
glaube, das wird schwierig. Was könnte da passieren?
Also ich glaube, das größte Problem wird erstmal überhaupt Zugang zu solchen Umfeldern zu finden, in denen irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und da ist erstmal die Frage, wie definieren wir überhaupt was dysfunktional ist? Genau. Und das sollte aus den Gesprächen dann herauskommen. Also das will ich auch gar nicht unbedingt vorgeben. Und da glaube ich, ist es möglich, einzelne Athleten zu finden, einzelne Trainer zu finden. Aber ich stelle mir auch eine Studie vor, wo wir tatsächlich mal in ein Talentumfeld reingehen. Das könnte ein LZ sein, das könnte ein Olympiastützpunkt sein, das könnte verschiedene Sportschulen, alles möglich. Aber tatsächlich mal in ein so ein Talentumfeld reinzugehen, in dem was nicht funktioniert, in dem was schief geht, vielleicht auch auf Kosten des Wohlbefindens, der Gesundheit. Ich denke gerade auch wieder an Missbrauch, weil es immer wieder ein Thema ist. Mhm. US-Turn, Gymnastik in England, genauso. Und dort den Zugang zu finden und die Offenheit zu kreieren unter den Personen, mit denen man dann redet, auch an wirklich gute Informationen zu kommen. Also sprich, Informationen, die Tiefe haben und nicht nur was nach außen vorgeben. Das wird definitiv eine Herausforderung.
Dann drücke ich da auf jeden Fall die Daumen, dass das mindestens in die Richtung geht, in die du dir das vorstellst. Beziehungsweise ihr euch alle. Vielleicht noch eine Frage, also hattest du in der Forschung überraschende Momente, also irgendwas, womit du gar nicht gerechnet hättest, das plötzlich passiert ist und mit dem du dann umgehen musstest? Vielleicht auch in eine positive Richtung gegangen ist?
Ich weiß nicht, ob das wirklich für alle anderen so überraschend war, aber da bleibe ich nochmal bei dem Punkt Offenheit. Mhm. Also tatsächlich, was für neugierige Fragen man stellen kann, unter dem, in Anführungsstrichen, Vorwand, da ein Forschungsprojekt durchzuführen. Und wie bereitwillig Menschen auch tatsächlich auf solche Fragen antworten. Also gerade das Konfliktthema war ja kein einfaches, wo ich dann schon auch immer versucht habe, nochmal nachzuhaken und nochmal nachzufragen und auch kritische Fragen gestellt habe. Da kam wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen die angewandte Sportpsychologin durch ab und zu, aber dann auch durchaus mal ein bisschen herausgefordert habe, mal noch eine andere Perspektive einzunehmen. Und das hat funktioniert. Und da staune ich immer noch, dass da gerade die Träne nicht gesagt haben, jetzt langt's aber mal. Gab es auch tatsächlich nicht. Also manche haben natürlich auf ihren Standpunkt beharrt, was auch absolut in Ordnung ist. Aber die meisten sind bereitwillig darauf eingegangen, nochmal zu reflektieren, nochmal irgendwie andere Perspektiven einzunehmen. Und was ich immer wieder, und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich überraschend ist, aber es ist zumindest ein positiver Nebeneffekt, am Ende nochmal mit den Probanden zu sprechen, wie war denn das Interview jetzt? Und da oftmals zu hören, das hat mir selber in meiner Entwicklung geholfen. Also es sind ja auch durchaus Themen, mit denen man sich so wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig auseinandersetzt. Mhm. Und dann doch mal wieder in Anführungsstrichen gezwungen zu werden, genau das zu tun, kann auch für die Probanden, die daran teilnehmen, hilfreich, förderlich sein. Muss natürlich nicht, aber es ist schön, wenn es uns ist.
Wow, das ist, ja. Ich bin ein bisschen geplättet. Das ist tatsächlich Dinge, die ich so noch nicht wahrgenommen hätte. Aber das liegt vielleicht auch an den Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass da das nicht so stark rauskommt. Im Prinzip hätte ich jetzt noch die Frage an dich. Hast du Tipps für andere Personen, die forschen wollen? Und zwar mit der thematischen Analyse oder vielleicht sogar mit Mixed Methods?
Mhm. Der erste ist, glaube ich, eher allgemein noch nicht mal bezogen auf die zwei, sondern einfach nur traut euch, weil ich glaube, dass es schon nochmal eine Überwindung aus verschiedenen Perspektiven ist, qualitativ überhaupt zu arbeiten. Einmal, weil zumindest wir in der Sportwissenschaft es wahrscheinlich nicht so gewöhnt sind, wahrscheinlich auch so ein bisschen einen negativen Bias mitgekriegt haben und weil eben auch der ganze Datenerhebungs- und Analyseprozess schnell überfordernd werden kann, weil eben diese Struktur nicht unbedingt so vorgegeben ist. Der zweite wäre, holt euch jemanden ran, mit dem ihr reflektieren könnt, über was ihr da arbeitet, der euch in dem Prozess begleitet. Und das meine ich gar nicht so im Sinne von Member Checks, sondern wirklich einfach reflektieren, austauschen, diskutieren. Mir persönlich hat das immer wahnsinnig weitergeholfen, wenn ich mal irgendwo gehangen habe, aber eben auch, um gewisse Themen selber mit mir auszumachen, zu verarbeiten und auch mal gesagt zu kriegen, ja, pass mal auf, da schlägst du ein bisschen über die Stränge und da kommt ein bisschen was zu viel von dir durch. Genau, also einmal das und dann auch der Punkt, und das hätte ich vor 6 Jahren niemals gesagt, aber setzt euch mit eurem Standpunkt auseinander. Also einmal im Sinne von Wissenschaftstheorie, Überlegungen, aber auch, woher kommt das Interesse für ein gewisses Forschungsgebiet bei euch? Mhm. Welche eigenen Erfahrungen habt ihr da mitgemacht? Einfach um das auf dem Schirm zu haben, um zu wissen, was man selber in so ein Gespräch mit reinbringt, reflektiert zu sein. Also da, und wie gesagt, vor 6 Jahren, wo ich angefangen habe, qualitativ zu arbeiten, da hatte ich von Epistemologie und Ontologie noch nie was gehört. Also ich kann mich an meine erste, das ist vielleicht eine kleine Anekdote. Wir mussten am Anfang der Promotion nochmal in unsere Methodenvorlesung vom Master damals reingehen. Und in meiner ersten Vorlesung, Professor Brad Smith, das ist in England, beziehungsweise in der Sportwissenschaft, glaube ich, ein sehr angesehener qualitativer Forscher. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Andrew Sparks hängt da noch mit dran. Jedenfalls hatte ich Brad Smith als Dozent und er kam rein. Und das Erste, was er machte, war mit dem Finger auf Studenten zeigen und zu fragen, what's your worldview? Oder was ist deine Ontologie oder irgendwie sowas. Und ich saß drin und dachte mir einfach nur, ich habe keine Ahnung, von was du redest, bitte frag mich nicht.
Genau.
Und da dachte ich mir, okay, das ist alles ein bisschen übertrieben und konnte das damals noch gar nicht so einordnen, warum das wirklich wichtig ist oder was das eigentlich in dem Forschungsprozess irgendwie bedeutet. Und ich glaube, da über die Jahre hin bin ich herangewachsen, in Anführungsstrichen wieder, und setze mich durchaus ein bisschen mehr damit auseinander und sage auch meinen Studenten, ihr müsst jetzt noch nicht irgendwie einen festen Standpunkt haben. Was ihr aber solltet, ist euch mal ein paar grundlegende Dinge überlegen, gerade wenn ihr in den Forschungsprozess reingeht. Und ich finde auch, das sind also gerade so Weltansichten, persönliche Werte, Glauben, ist ja was sich entwickelt.
Mhm.
Und da zu sagen, okay, ich bin jetzt Pragmatist oder was auch immer, Postpositivist, jetzt in dem Moment vielleicht, ja, kann sich aber auch in Zukunft ändern.
Mhm.
Aber sich damals einfach nur damit auseinanderzusetzen. Egal, ob man zu einem Ziel kommt, zu einer Lösung kommt, jetzt schon in dem Moment, oder ob man es einfach nur auf dem Schirm hat. Aber das ist, glaube ich, schon was wir vermehrt auch in den Studenten fördern sollten, wo ich weiß, dass das gerade bei den quantitativen Methoden immer mal wieder hinten runterfällt.
Das ist ja ein bisschen auch das Stichwort Theorie, mit der man in der Forschung arbeitet.
Genau.
So, also das hat man ja tendenziell eher im Kopf, zu sagen, okay, ich muss reflektieren, was kann ich mit der Theorie sehen, was kann ich damit nicht sehen, was tut die mit meiner Interpretation. Aber klar, die persönliche Sicht oder die persönliche Privattheorie, ich weiß, es ist
ja
auch
genau,
ganz komisch, spielt ja auch eine Rolle.
Genau, also die persönlichen Erfahrungen, gerade auch was so politische, gesellschaftliche Erfahrungen geht, letztendlich sind die ja irgendwo Ursprung für ein gewisses Interesse an der Forschung oder an Forschungsfragen. Und ich finde, wenn wir über Theorien in der Forschung sprechen, reden wir oftmals von inhaltlichen Theorien. Also ich denke jetzt gerade Psycho-Self-Determination Theory zum Beispiel. Aber sich mal mit wissenschaftlichen Theorien, also Wissenschaftstheorien nochmal auseinanderzusetzen, Paradigmen auseinanderzusetzen, extrem wichtig. Ich weiß nicht, Soziologie sicherlich, ihr macht das wahrscheinlich viel mehr als wir Psychologen oder Sportwissenschaftler. Und dort wird es aber Zeit, dass das noch expliziter tatsächlich gelehrt bzw. diskutiert wird, weil gelehrt werden finde ich auch schon wieder, also man kann das natürlich ansprechen und irgendwie mal kurz vortragen, aber das ist, finde ich, am Ziel vorbeigeschossen, sondern es geht eher da um die Diskussion, Auseinandersetzung damit.
Da würde ich mit dir mitgehen, das kann man nie genug haben. Also von meiner Seite aus wären das jetzt zumindest vorläufig mal die Fragen, die ich dir stellen wollte. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden mitteilen möchtest oder irgendwas, was wir jetzt gerade vergessen haben, nicht angesprochen haben?
Ich würde vielleicht nochmal das Schöne an dem Qualitativen herausstellen, nämlich eben diese Flexibilität und Offenheit und dieses Neugierigsein, was man von Berufswegen dann mal sein kann. Also ich glaube, qualitative Forschung vielleicht was für Leute oder für Personen, die sich gern unterhalten, die sich gern mit anderen austauschen und neugierig sind. Genau, und die vielleicht nicht so eine Struktur unbedingt brauchen, zumindest mal, wenn es um offene Ansätze geht, also thematische zum Beispiel.
Super, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns all deine Einsichten auch mitgeteilt hast und auch deine Erfahrung. Wenn ihr mehr über Svenja Wachsmuth und ihre Arbeit erfahren wollt, schaut einfach mal auf den Seiten des Instituts für Sportwissenschaft an der Uni Tübingen vorbei. Und wenn euch qualitative Sozialforschung schmackhaft geworden ist, dann findet ihr weitere Infos dazu beispielsweise auf der Homepage des Methodenzentrums der Uni Tübingen. Ich bedanke mich bei dir, Svenja. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute und vor allem viel Erfolg bei dem, was ihr tut.